glaube, so ist besser, ja, zu hören. Ja, zunächst möchte ich herzliche Grüße sagen aus der Gemeinde Rostock, Margaretenstraße. Und auch von eurem lieben Bruder Sühl, der lässt euch grüßen und hat große Sehnsucht nach euch. Hat Sehnsucht danach, dass ihn auch mal jemand vielleicht noch mal besuchen kommt. Morgen werde ich ihn, so der Herr will, noch mal sehen. Vielleicht darf ich einen Gruß von euch mitnehmen. Ja, ich bin ja in meiner Predigtreihe, gehe ja immer so ein bisschen am Leben des Herrn Jesus entlang. Letztes Mal hatten wir die Versuchungsgeschichte. Heute geht es um das Thema, Jesus füllt, was leer ist, die Hochzeit zu Kana. Ich will zuerst einmal den Text vorlesen, der steht in Johannes 2, ab Vers 1. Da heißt es, und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Und Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was irgend er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 Maß füllte. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Sie aber brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor. Und wenn sie betrunken geworden sind, den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich habe diesen Text in 3 Abschnitte geteilt, die ihr hier schon sehen könnt, und möchte so auch an den Text herangehen. Der erste Punkt, vertraue auf Jesus. Da heißt es, und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen. Dieses am dritten Tag, das bezieht sich auf den Zeitpunkt, wo der Herr Jesus nach Galiläa gekommen war. Kana in Galiläa, das liegt so zwischen Mittelmeer und dem See Genezareth, ungefähr 15 Kilometer nördlich von Nazareth. Und der Text sagt uns, die Mutter Jesu war dort. Daraus können wir schließen, dass es mindestens sehr gute Bekannte waren, vielleicht sogar auch Verwandtschaft der Mutter Jesu. Ob Josef zu diesem Zeitpunkt noch lebte, ist ungewiss. Er wird hier nicht erwähnt. Manche folgern daraus, dass er vielleicht auch schon sehr früh gestorben war. Interessant, hier steht, die Mutter Jesu war dort. Jesus war nicht deshalb berühmt, weil er von der Jungfrau Maria kam, sondern die Jungfrau Maria war berühmt, weil sie die Mutter des Herrn war. Also die Basis ist immer der Herr Jesus selbst. Und jegliche Verehrung dieser Frau können wir in der Schrift nicht finden. Da hat immer der Herr Jesus den ersten Platz, nicht Maria. Also sie bezieht ihre Berühmtheit, ihre Bekanntheit von dem Herrn Jesus, nicht andersrum. Auch der Herr Jesus mit seinen Jüngern war da. Der Herr Jesus hatte offenbar eine Einladung bekommen und er hat sie auch angenommen. Der Herr Jesus ist ein Freund der Menschen. Er ist sich nicht zu fein, mit uns Gemeinschaft zu haben. Er ist sich nicht zu fein, in unser tägliches Leben hineinzukommen. In Lukas steht, der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Also der Herr Jesus solidarisiert sich ganz deutlich mit uns. Dass der Herr Jesus in Kanaan dabei war bei dieser Hochzeit und dass niemand das merkte, das zeigt, wie er seine Herrlichkeit verdeckt hatte. Er war Gast, er nahm teil und keiner der Anwesenden wusste, wer da wirklich gegenwärtig ist, wer in ihrer Mitte ist. Wie gut, dass er seine Herrlichkeit verhüllt hatte, sonst wäre die ganze Hochzeit hätte gar nicht so stattfinden können. Auch seine Jünger waren dort. Und zu der Zeit hatte er ungefähr 5 oder 6 Jünger, also noch nicht die ganze 12er-Truppe. Und er zeigt durch seine Gegenwart bei dieser Hochzeitsfeier, dass er dem Stand der Ehe einen hohen Stellenwert beimisst. Ganz anders, als das heute der Fall ist. Er adelt diesen Stand dadurch, dass er zur Hochzeit kommt, dass er gegenwärtig ist, dass er diesen Bund zwischen Mann und Frau gesegnet hat. Anwendung aus diesen beiden Versen. Jesus war zu einem Fest geladen, er war dort sogar willkommen. Das ist leider damals keine Selbstverständlichkeit gewesen und auch heute ist es keine Selbstverständlichkeit, dass der Herr Jesus in Feierrunden willkommen ist. Oftmals stört er, oftmals will man ihn gar nicht dabei haben. Es war ein weiser Entschluss derer, die die Hochzeit ausrichteten, auch ihn einzuladen. Auch wenn sie dies nicht im Bewusstsein getan haben, wer er wirklich ist, so haben sie doch den Segen erfahren, der durch seine Nähe kam. Wer Jesus bittet, in sein Leben oder in seine Ehe zu kommen, der wird erfahren, dass der Herr Jesus sich dazu nicht zu schade ist. Wenn ich ihn bitte, Herr, komm du in meine Ehe, komm du in meine Familie hinein, dann darf ich damit rechnen, er wird kommen und bringt all das mit, was wir oft nicht haben. Und auch wir als letzte Anwendung dieser ersten Gedanken, wir nehmen oft nicht wahr, dass der Herr Jesus in unserer Nähe ist. Wir denken, wir sind unter uns oder wir sind im Alltag allein. Und der Herr Jesus ist doch da. So wie diese Hochzeitsgesellschaft ihn nicht erkannt hat, so geht es auch uns immer wieder. Wir erkennen ihn nicht und wir merken nicht, dass er da ist. Wir rechnen teilweise auch nicht mit ihm. Und doch ist er bei denen, die ihn lieben. Das darf uns ein starker Trost sein. Nun kommt es zu dieser bekannten Situation, dass da der Wein ausgeht. Die Mutter Jesu merkt das, Maria merkt das und sie geht mit diesem Problem zu ihrem Sohn. Wahrscheinlich wusste sie, dass er ein Wunder tun könnte, um zu helfen. Vielleicht wollte sie ihn sogar herausfordern, eins zu tun, das wissen wir nicht. Der Wein jedenfalls in diesem Zusammenhang hier in der Bibel steht nur für positive Dinge. Er steht hier für Freude, Psalm 104 oder Prediger 10, es gibt viele Stellen dafür. Es gibt ja auch Stellen in der Bibel, wo die Bibel vor dem Wein warnt. Hier ist es eine positive Bedeutung. Er steht auch für Gesundheit, für Heilung, Medizin, da gibt es Stellen Lukas 10, 1. Timotheusbrief. Oder auch Trost bei Kummer, in Sprüchen 31 steht das. Und jetzt heißt es, dass es ihnen an Wein mangelt. Das könnten wir so übertragen. Dieser Mangel an Wein ist ganz typisch für unsere Situation als Menschen. Wir haben oft Mangel an den Dingen, die unser Leben lebenswert machen. Zum Beispiel heißt es in Galater, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue. Das sind alles Dinge, die wir in unserem Leben brauchen. Und oftmals merken wir, der Wein ist alle, ist Schluss. Nicht, dass wir selbst gar nichts von diesen Dingen hätten, aber wir haben meistens zu wenig. Wir haben nicht genug davon. Unser eigener Vorrat, der ist oft viel zu schnell erschöpft. Unser Vorrat an eigener Vorrat an Liebe, an Freundlichkeit, an Freude, an Langmut. Wir merken, wir können ein ganzes bisschen langmütig sein und dann platzt uns der Kragen. Wir haben etwas, aber nicht genug. Und das wird manchmal gerade da deutlich, wo es uns am allerwenigsten passt. Und hier ist es gerade bei einer Hochzeit, wo der Wein im Orient absolut dazugehört. Der Start zweier Menschen in ein gemeinsames Leben und hier jetzt so fast ein Fehlstart. Gegenseitige Aushilfe Mann und Frau ist auch nicht möglich. Die haben beide zusammengelegt. Der Wein war der gemeinsame Wein. Der ist jetzt alle. Die gemeinsamen Vorräte sind erschöpft. Ein Leben aus eigener Kraft geht eine ganze Zeit lang gut, kommt dann aber doch vorzeitig oder schon auf halber Strecke an den Punkt, wo es wirklich nicht mehr weitergeht, wo wir mit unserer eigenen Kraft, mit unseren eigenen Vorräten am Ende sind. Darum zerbrechen Ehen. Darum gehen so viele Ehen kaputt, weil der eigene Vorrat an Liebe, an Treue, an Freundlichkeit nicht ausreicht. Es gibt ja so ein Sprichwort, passt hier vielleicht nur so halb hin, dass am Ende des Geldes leider noch so viel Monat übrig ist. Und so ist bei uns am Ende unserer Liebe noch so viel Lebenszeit übrig. Und wir können es nicht selbst füllen. Also Maria sagt zu ihm jetzt, sie haben keinen Wein. Und sie gab damit eine ganz genaue Beschreibung von Menschen, die ohne Christus leben. Für sie gibt es keine dauerhafte, echte Freude. Da gibt es ein bisschen Spaß. Da mag es vieles geben, was kurzzeitig aufregend und prickelnd ist. Und dann sind die Reserven verschossen, das Pulver ist alle. Und dann geht der Katzenjammer bei ganz vielen los. Der fröhliche Start einer Hochzeit kann sich ganz leicht als peinlicher Fehlstart entpuppen. Pleiten, Pech und Pannen können dann folgen. Ein Scheitern ist fast unausweichlich. Und dann bleibt das hier noch nicht einmal geheim. Die können das noch nicht mal unterm Deckel halten, sondern die Gäste merken das. Maria war ja ein Gast. Sie selber hatten es noch gar nicht bemerkt. Aber die Gäste raunten sich das einander schon zu. Sie haben keinen Wein. Sieht nicht gut aus. Und Maria ist uns hier ein Vorbild. Sie erkennt die Not ihrer Freunde oder die Not ihrer Verwandtschaft. Und sie geht mit dieser Not zu Jesus. Auch wir sollten so, wenn wir von Nöten unserer Geschwister oder Freunde oder Verwandten wissen, wir sollten mit diesen Nöten zu Jesus gehen. Wir sollten sie nicht in die Welt hinaus posaunen, nicht den neuesten Klatsch verbreiten, sondern zu Jesus gehen und es ihm im Gebet sagen. Denn nur er kann wirklich helfen, nicht die Psychiater, nicht die Psychotherapeuten können uns helfen, wenn wir seelische Not haben, weil unsere seelische Not immer auf unsere Schuld zurückzuführen ist. Und Schuld und Sünde kann nur einer beheben, das ist Jesus Christus. Wir kommen zum zweiten Punkt. Gehorche Jesus und folge ihm. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was irgend er euch sagen mag, tut. Dieses Wort Frau, was der Herr Jesus hier verwendet, ist ein respektvoller Titel. Es ist, stimmt nicht, wenn es heißt, dass hier der Herr Jesus einen negativ belegten Titel für seine Mutter nimmt. Nein, das Wort entspricht so in etwa unserem heutigen Wort Dame. Dame. Es zeigt schon einen Abstand. Es zeigt schon eine Distanz. Das ist richtig. Aber es ist ein Wort, was Respekt und liebevolle Wertschätzung ausdrückt. Aber es zeigt auch, was der Herr Jesus sagt: Was haben wir miteinander zu tun oder was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Dass er nicht ihrer Anweisung unterstand. Dass er nicht dann tanzt, wenn sie pfeift. Sondern dass er im Gehorsam gegenüber seinem himmlischen Vater stand. Der Ausdruck, was habe ich mit dir zu schaffen, findet sich mehrfach in der Bibel und man könnte auch so sagen, das heißt, was haben wir miteinander gemein? Und die Antwort, die vorausgesetzt wird, ist immer nichts. Das heißt, wir haben in diesem Punkt miteinander gar nichts zu tun. Und darum zeigt der Herr Jesus durch die Antwort, die er seiner Mutter gab, er und nicht sie bestimmt den Gang der Ereignisse. Und seine Stunde zum Handeln ist jetzt noch nicht gekommen. Und er sagt ihr, dass er ganz abhängig ist von seinem Vater im Himmel. Und das Interessante ist, Maria nimmt diese Korrektur des Herrn Jesus still an und hat bewusst nicht das letzte Wort. Es ist ganz wichtig, wie Maria hier reagiert. Sie geht zu 100% darauf ein, was er sagt. Und genauso sollten auch wir, wenn wir mit unseren Nöten oder mit den Nöten anderer im Gebet zum Herrn Jesus gehen, ihm demütig und vertrauensvoll unsere Anliegen sagen. Aber wir sollten ihm nicht vorschreiben wollen, wie er was wann zu machen hat. Das liegt uns ja, dass wir dann schon genau einen Fahrplan haben. Also Herr, erstens das und am liebsten dann und dann ist der Termin. Und dann hätte ich als nächstes gern das und das müsste bis dann auch erledigt sein und dann kannst du ja mal selber entscheiden und dann bin ich wieder dran. So ist ja unsere innere Haltung, auch wenn wir es im Gebet so oft gar nicht sagen, aber so meinen wir es oft. Auch wenn der Herr Jesus uns einen sehr vertrauten Umgang anbietet, er hat uns Brüder genannt, er hat uns Freunde genannt, sollten wir nicht vermessen werden und meinen, wir stünden auf einer Stufe mit ihm. Das gebührt uns nicht. Er ist nicht unser Befehlsempfänger oder unser Hosentaschen-Wünschen-Erfüllungsautomat. Und Maria verstand die Bedeutung seiner Worte. Deshalb wies sie die Diener an, was er euch sagen wird, das tut. Und diese ihre Worte, das sind die letzten, die von ihr überliefert werden in der Bibel, die sollten wir sehr beachten. Sie hat nicht die Menschen aufgefordert, ihr zu folgen, ihr zu gehorchen oder irgendeinem anderen, sondern sie verwies sie an den Herrn Jesus und sagte ihnen, dass er allein derjenige ist, der vorangeht, dem man gehorchen soll. Und die Lehren des Herrn Jesus finden wir im Neuen Testament. Wenn wir dieses wertvolle Buch lesen, dann sollten wir diese letzten Worte von Maria, die uns überliefert sind, im Gedächtnis behalten. Was er euch sagen mag, das tut. Vers 6 heißt es, dass dort 6 steinerne Wasserkrüge aufgestellt waren wegen der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Es gab in dem Haus, in dem die Hochzeit gefeiert wurde, 6 große steinerne Wasserkrüge. Und diese Krüge wurden normalerweise dazu benutzt, um die Reinigungs-, um die zeremonielle Verunreinigung zu beseitigen, sich davon zu befreien. Kultische Reinheit war ganz besonders wichtig, auch bei einer Hochzeit. Das war so ein ganz einschneidendes Ereignis, das ist es ja heute auch noch. Und da war kultische Reinheit, Reinheit vor Yahweh, ganz entscheidend wichtig. Diese Krüge fassten insgesamt etwa 600 Liter Wasser. Und die waren ebenso leer, wie der Wein alle war. Sie waren verbraucht. Auch das ist ein Hinweis, dass es eine recht große Gemeinschaft gewesen sein muss, dass diese 600 Liter Reinigungswasser verbraucht waren. Denn wir dürfen wohl davon ausgehen, dass die am Anfang der Hochzeit gut gefüllt waren, wenn die Gäste kommen, dass sich alle da entsprechend reinigen können. Und der Herr Jesus nimmt jetzt diese Krüge oder spricht von ihnen. Er sagt, sie sollen diese Krüge mit Wasser füllen. Der Herr Jesus benutzt immer die Möglichkeiten, die er vorfindet, um zu helfen. Denkt an die beiden Fische und die fünf Brote bei der Speisung der 5000 oder andere, viele Beispiele, die es im Neuen Testament gibt. Die hier Beteiligten sollten ihm die Wasserkrüge zur Verfügung stellen und sie mit Wasser füllen. Ein zunächst sehr unverständlicher Auftrag. Schließlich war ja der Wein alle. Sie brauchten Wein. Wasser gereinigt hatten sie sich ja wohl alle. Es hat ja wohl auch für alle gereicht. Das Problem lag doch wohl ganz woanders. Hatte der Herr Jesus da etwas durcheinander gekriegt? Aber die Diener tun, was er sagt. Die Diener tun, was er sagt, ohne dass sie den Sinn wirklich verstehen. So ging es auch Petrus, als er gefischt hatte die ganze Nacht und der Herr Jesus ihm dann sagt, er möchte doch das Netz zur Rechten auswerfen. Das entsprach auch nicht dem Fachwissen des Fischers Petrus, des Fischermeisters Petrus, der eigen selbstständiger Fischer war. Und trotzdem hat er das getan, was der Herr Jesus ihm sagt. Also die Diener tun, ohne zu verstehen. Dann ist interessant, dass der Herr Jesus nicht seine Jünger schickt, dass sie die Krüge mit Wasser füllen sollen. Die hätten ja irgendwie rumtricksen können. Die hätten da ein paar Schläuche Wein in der Tasche gehabt, hätten die da reingefüllt und hätten gesagt, guck mal, jetzt ist das hier der neue Wein. Und dann wurden diese Krüge bis oben hin vollgemacht. Also da konnte man auch keinen Extrakt reinkippen, um das Wasser jetzt ein bisschen aufzupeppen. Hier war kein Betrug möglich. Der Herr Jesus gab den Dienern des Hauses den Auftrag, füllt die Krüge, und sie füllten sie bis oben hin. Kein Schummelwein passte mehr dazu. Und dann sagt er zu ihnen, schöpft und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Wieder sollen die Diener einen sehr unverständlichen Auftrag ausführen. Sie sollen das eben geholte Wasser dem Chefkoch zur Verkostung bringen, und wieder gehorchen sie ohne Gegenrede und sie tun, was der Herr Jesus ihnen sagt. Wie vorbildlich für uns. Und ganz offenbar war der Herr Jesus sich seiner Vollmacht bewusst. Er machte da kein großes Plimborium, keine große Zeremonie, kein Drumherum, nicht nach dem Motto, klappern gehört zum Geschäft, wie wir das oft tun. Der Herr Jesus handelt ganz anders. Einerseits schlicht, unauffällig, aber auch doch in der Öffentlichkeit, nicht im Geheimen, aber auch nicht wie ein Marktschreier. Der Herr Jesus handelt mit göttlicher Vollmacht. Und er brauchte auch nicht üben, mal gucken, ob es klappt, erst mal selber zur Sicherheit einen Schluck nehmen, mal sehen, ob das auch in Ordnung ist. Sondern er handelt hier als der Schöpfer selbst. Er ist der absolut Überlegene. Er verwandelt hier das Wasser in Wein. Und er verwandelt das nicht über einen längeren Zeitraum, so wie es in der Weinrebe geschieht, sondern in Sekundenschnelle. So handelt der Herr Jesus in unserem Leben, wenn wir zu ihm gehen und wenn seine Stunde da ist. Nicht immer gleich, wenn wir beten und einen Wunsch haben, dann geschieht es auf die Sekunde. Das stimmt. Aber wenn seine Stunde da ist, wenn sein Zeitpunkt da ist, dann handelt er ohne Hindernis in Kraft und Vollmacht. Er ist der ganz andere. Und der dritte Punkt, Jesus gibt dir das wahre Leben. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, das koste ich auch mal einen Schluck Wasser, aber kein Wein. Und er wusste nicht, woher er war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hat, wussten es. Ruft der Speisemeister den Bräutigam. Der Herr Jesus verwandelt das Wasser der Reinigung in den Wein der Freude für das Hochzeitsfest. Das will ich einmal übertragen auf uns. Reinigung von Sünden, Vergebung, Buße, Hinwendung zu Jesus, mit meiner Schuld zu ihm kommen. Das ist das Wasser der Reinigung. Wir brauchen ihn, wir müssen zu ihm gehen. Und das Ergebnis ist immer Freude, die Fülle, Leben in Freude und Erfüllung. Da, wo ich es wage, durch das Tal der Traurigkeit über meine eigenen Verfehlungen zu gehen, da werde ich belohnt mit Vergebung und mit dauerhafter, bleibender Freude. Dies ist ein Gesetz im Reich Gottes. Im 2. Korinther schreibt Paulus, denn die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Freude und Dauer und echte Fröhlichkeit kann es nicht geben auf der Grundlage einer eigenen Reinigung, sondern nur auf der Grundlage der Reinigung, die der Herr Jesus an uns vollbringt. Umkehr und Buße, Reinigung und neues Leben mit dem Herrn Jesus, dann kommt Freude in unser Leben hinein. Das kann ich auch so von mir ganz klar bezeugen. Und das Interessante, der Wein der Freude hier auf diesem Hochzeitsfest war nicht nur für das Brautpaar da, sondern für alle Gäste dieser Feier. Die Gaben, die er uns gibt, sollen und dürfen wir zum Wohle aller, das heißt der Gemeinde, insbesondere gebrauchen. Wir dürfen uns einbringen zum Wohle unserer Geschwister, zum Nutzen unserer Geschwister, zum Segen unserer Geschwister. Was hat er dir gegeben? Und dann spricht dieser Speisemeister zu dem, der Speisemeister zu dem Bräutigam, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Hier gibt es offenbar auf dieser Hochzeit zwei verschiedene Sorten Wein. Einmal der eigene Wein des Brautpaars, das ist der geringere. Und dann gibt es den Wein, den der Herr Jesus gegeben hat, das ist der gute. Auch daraus dürfen wir etwas lernen. Das, was Jesus uns gibt, ist immer besser als das, was wir selber haben. Wir können ja Wein haben, Wein der Freude. Wir haben Freude in unserem Leben, ein bisschen. Aber die Freude, die er schenkt, das ist die, die wirklich durchzieht, die durchträgt. Wer sich dem Herrn Jesus anvertraut, der gibt etwas Minderwertiges und bekommt etwas Erstklassiges. Und dann auf dieser Hochzeit hier wurde dieser beste Wein zum Schluss gegeben, zur Verwunderung des Speisemeisters, der dachte, der stand die ganze Zeit im Keller. War ja gar nicht so, aber er wusste es ja nicht. Auch das hat für uns eine geistliche Bedeutung. Die Welt gibt uns normalerweise immer das Beste zuerst. Sie zückt immer den größten Trumpf zuerst, um uns zu beeindrucken. Und wie viele Leute werden durch ihre Lockangebote angezogen und merken dann, wenn dieser Wein, dieser geringere ja sowieso, wenn der dann zu Ende ist, und das geht recht schnell, dann geht der Katzenjammer los. Wenn das Leben dann mit leeren Vergnügungen verschwendet ist, dann hat die Welt nichts anderes als den bitteren verbleibenden Bodensatz zu bieten. Und das christliche Leben verläuft genau umgekehrt. Es wird immer besser. Christus hebt den besten Wein bis zum Schluss auf. Das Schönste kommt erst noch. Das ist nicht so eine Floskel, die ich dahin sage, sondern davon bin ich überzeugt. Es ist hier mit dem Herrn Jesus Leben schon viel besser mit dem guten Wein als mit dem eigenen geringeren Wein. Aber dass auf dieser Hochzeit hier der gute Wein zum Schluss gegeben wurde, das dürfen wir auch für uns wissen. Das Entscheidende kommt erst noch. Wir haben hier noch nicht den dicken Brocken auf dieser Erde. Die Herrlichkeit, die Vollkommenheit, die Freude, dass bei dem Herrn Jesus direkt sein können, ihn sehen, in seiner direkten Gegenwart, sichtbaren Gegenwart leben zu dürfen, das wird unaussprechliche Freude sein. Das wird, ist mit irdischen Worten nicht zu beschreiben. Ich könnte jetzt ins Schwärmen kommen und würde nicht ein tausendstel Promille davon ausdrücken können, was es wirklich ist. Das Beste, das Schönste kommt erst noch. Darauf dürfen wir uns freuen, das ist eine feststehende Tatsache des Glaubens. Vers 11, und damit komme ich auch zum Schluss. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Die Aussage, dass dies hier der Anfang der Zeichen Jesu war, schließt alle sogenannten Kindheitswunder des Herrn Jesus, die in irgendwelchen apokryphen Evangelium umhergeistern, aus. Das ist Lüge, das ist Quatsch, das stimmt nicht. Das hier war der Anfang seiner Zeichen. Alle außerbiblischen Texte, die uns hier etwas anderes sagen wollen, sind falsch, sind Lüge, sind Täuschung. Johannes nennt dieses Wunder ein Zeichen. Das heißt, ein Wunder mit einer geistlichen Bedeutung, mit einer geistlichen Lehre, mit einem Inhalt. Nicht nur, dass irgendwas Schönes passiert, dass die weiter Wein trinken können, sondern das soll über etwas Weiteres hinaus zeigen. Zeichen deuten immer auf etwas Größeres hin, als sie selbst sind. Und dieses Wunder sollte zeigen, dass der Herr Jesus wirklich Gottes Sohn war. Und indem er dieses Wunder tat, offenbarte er seine Herrlichkeit. In 1. Korinther 2 wird er sogar der Herr der Herrlichkeit genannt. Und dieses Wort offenbarte, das übersetzt die Schlachter, er ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Das heißt, diese Herrlichkeit war schon da, die brauchte er jetzt nicht erst machen. Das ist so, als wenn man ein Gas in einer engen Kuppel hat, man in einer kleinen Kugel hat oder in einem Gefäß, man braucht nur das Ventil ein bisschen öffnen, schon strömt es aus. Und so war die Herrlichkeit Jesu verdeckt. Er hatte sie verhüllt durch seinen menschlichen Körper, so wie er sich gab, dass man sagte, was machst du aus dir selbst, du bist doch bloß ein Mensch. So total war diese Herrlichkeit eingekapselt. Aber ab und zu wurde dieser Schleier so ein wenig weggenommen und das war hier so in diesem Moment so. Er offenbarte seine Herrlichkeit. Er musste sich jetzt nicht mühen, mal ein bisschen Eindruck zu schinden, sondern seine Herrlichkeit war da. Und hier war so ein ganz kleines Wölkchen dieser Herrlichkeit wurde sichtbar, so ein ganz kleiner Zipfel. Und er offenbarte seine Herrlichkeit auch, indem er seine Gewalt über die Natur, über das Wasser kundtat, dass er daraus machen konnte, was er wollte. Und er zeigt auch hier schon ganz am Anfang, dass die Menschen ihm nicht egal sind, sondern dass er die Menschen liebt und dass er sich ihrer Nöte annimmt. Hier die Not, der Wein ist alle, eine peinliche Situation und der Herr Jesus hilft ihnen da heraus. Moses erstes Wunder war es, Wasser in Blut zu verwandeln. Das war ein Wunder zum Gericht. Das Herrn Jesus erstes Wunder ist Wasser in Wein. Das ist ein Wunder zum Leben, ein Wunder zur Freude. Und das heißt, seine Jünger glaubten an ihn. Was heißt an ihn glauben? Hier können wir noch einmal diese drei Punkte, die ich am Anfang schon nannte, durchgehen. Erstens, Glaube heißt, vertraue auf Jesus. Maria vertraute, sie ging mit ihrem Problem zu Jesus. Wem vertraust du? Gehst du heimlich doch zum Besprechen? Gehst du heimlich doch zum Wahrsager? Gehorche Jesus und folge ihm. Sowohl Maria als auch die Diener taten immer genau das, was er sagte. Maria ließ ihm das letzte Wort und ordnete sich ihm unter und forderte auch die Diener genau dazu auf. Und auch die Diener befolgten seine Anweisungen, auch die, die sie überhaupt nicht verstehen konnten. Wir stehen heute massiv in der Versuchung, die Aussagen der Heiligen Schrift an unserem Verstand zu messen oder aber am letzten Stand der Mehrheitsumfrage des ZDF oder der allgemeinen Akzeptanz in unserer Gesellschaft. So nach dem Motto, wenn du im Wald voller Wölfe bist, dann musst du mitheulen. Aber unser Gehorsam gegenüber den klaren Aussagen der Schrift sollte nicht von einer Übereinstimmung mit heutigen Sichtweisen zu manch heißem Eisen abhängig sein. Heute sieht die Mehrheit unserer Gesellschaft fast alles anders, als es uns die Schrift sagt. Und wir würden gern beides näher zueinander bringen wollen. Aber Gottes Willen können wir nicht verbiegen und die Aussagen der Schrift auch nicht. Und die Gesellschaft leider auch nicht. Deshalb müssen wir uns damit zufrieden geben, dass eine Spannung bleibt. Die können wir nicht aufheben. Der Herr Jesus sagt, wer der Freund der Welt sein will, wird sich als Feind oder als Gegner Gottes erweisen. Das passt nicht zusammen. Da kannst du eine Grätsche machen, wie du willst. Entweder oder. Aber der Gehorsam hat einen großen Lohn. Jesus Christus gibt dir das wahre Leben. Der Herr Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Amen.